Mamas und Kekse, der Famelux-Podcast.
Ja, hallo Vitor.
Hallo.
Heute haben wir ja Gott sei Dank einen sehr spannenden Gast bei uns. Du bist Kinderarzt.
Genau, so ist es.
Und zusätzlich auch sehr aktiv in den sozialen Medien. Also du hast, ich glaube, schon sehr, sehr viele Follower. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Genau, so ist das. Ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und in Deutschland, in Frankfurt wohne ich und habe diesen sozialen Medien-Account auf Instagram, auch auf TikTok ein bisschen, aber mehr auf Instagram mit jetzt fast 700.000 Followern.
Sehr stark.
Ja, ganz groß geworden.
Sehr cool. Ja, Vitor, wie kamst du dazu? Also, was ist so jetzt so Inspiration dafür, dass man sagt, ich will jetzt Kinderarzt werden? Stand es für dich immer schon fest, gerade der medizinische Bereich und gerade speziell auf Kinder? Oder ist es irgendwie mal so gekommen durch irgendeinen Vorfall oder so?
Also letztendlich war es so, es waren viele Zufälle, sage ich mal. Erstmal wollte ich irgendwie mit meinem besten Kumpel damals nach dem Abitur zusammenziehen, nach Mainz. Und er hat Physik studiert und ich habe geguckt, was kann ich studieren, damit wir dann eine WG gründen können. Und deswegen haben wir dann... habe ich dann geguckt und dann gab es halt irgendwie Bio, hatte ich LK, fand ich interessant. Und dann habe ich gesagt, guckst du mal Medizin oder Publizistik. Also das war so, ich fand irgendwie Journalismus oder Reporter sein, fand ich interessant. Und kam aber in das eine nicht rein. Also Publizistik ging nicht, weil es war ganz frisch und irgendwie der Numerus Clausus war so hoch. Und dann bin ich tatsächlich in Medizin reingekommen. Ne?
Das ist irgendwie, und dann habe ich man glaubt, dass es schwieriger wäre, dort reinzukommen.
Genau. Und deswegen habe ich dann habe ich da angefangen zu studieren. Und dann wollte ich eigentlich immer wieder zu Publizistik rüber wechseln. Hat aber nicht geklappt. Und dann hat es irgendwie so Spaß gemacht, dass ich dann dabei geblieben bin. Und dann wollte ich eigentlich immer Unfallchirurg werden. Also, weil ich bin handwerklich sehr begabt und ich finde immer, Unfallchirurgie hatte ein bisschen was so Handwerkliches mit Bohrer, Nägeln, Knochen kaputt.
Schaut oft ein bisschen, wie ein Massaker aus.
Ja, so weit. Genau. Und dann haben wir gesagt, das fand ich gut, habe alle meine Praktika da drin gemacht. Und dann war ich in der Schweiz, in St. Gallen, im praktischen Jahr, ganz am Ende und habe dann dort in der Kinderklinik mein Tertial gemacht, 3 Monate, 4 Monate. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht mit den Kindern, da ich gesagt habe, nee, irgendwie die Erwachsenen sind mir viel zu anstrengend. ich mache das lieber mit den Kindern. Und und dabei ist es geblieben. Und es war auch die richtige Wahl.
Auf jeden Fall.
Ich muss den Ton nur wegen den
Haaren. Oh, danke schön. Ja, schön. Also ein Zufall folgte dem anderen und jetzt
so
bist du da gelandet, wo du gelandet
genau.
bist. Und wie kam es dazu, dass du dieses spannende Thema jetzt auch in den sozialen Medien so behandelst? Also ich glaube, ich schätze dir jetzt so ein, wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Du bist ja sehr locker und lässig und wahrscheinlich ist es genau das, was deine Follower mögen, oder? Dass du vielleicht nicht dieses klassische fachmedizinische Deutsch irgendwo raushaust,
ja.
Sondern es sehr
genau.
nahbar irgendwie weitergibst.
Genau so ist es. Also, Entschuldigung. Also es kam dazu, dass es war vor 4 Jahren während der Pandemie, ne, 2020, da war ja der Lockdown und so und dann konnte man ich habe jetzt nicht riesen viele Hobbys, aber habe dann irgendwie so ein paar ja schon gehabt, aber den konnte man da nicht nachgehen, man war ja immer nur zu Hause und dann habe ich irgendwie beim Scrollen im Internet gesehen, es gibt TikTok und das war was ganz Neues damals und dachte, das ist ja interessant und habe gesehen, dass da auch Ärzte waren, aber halt damals noch viel amerikanisch, in Deutschland war es kaum bekannt, die dann auch so Aufklärungsvideos gemacht haben und das fand ich irgendwie total interessant, habe gesagt, das ist irgendwie was anderes so, ne, und habe dann dort auch angefangen, dann bei TikTok einfach mal so kleine Videos zu machen, ganz kurz, damals durfte man nur so 60 Sekunden Videos machen und deswegen war das so kurz, dass man immer nur so wirklich kleine Sachen machen konnte, habe dann aber schnell gemerkt, dass Medizin doch einfach zu komplex ist, um das in so runterzubrechen, dass es in 60 Minuten reinpasst. Ich kann sehr schnell reden, aber selbst das hat das nicht ausgereicht und deswegen bin ich dann auf Instagram gegangen, das war ja auch noch sehr relativ neu damals und habe dann gemerkt, hier kannst du längere Videos, es gibt Stories, es gibt Beiträge, es war ja schon viel ausgereifter, da kann man viel mehr Content rüberbringen und dann hatte ich mir eigentlich gesagt, ich mache das nur einen Monat, so aus Spaß. Ne? Das war 2020, im August habe ich zu meiner Frau gesagt, hier, ich mache jetzt mal einen Monat jeden Tag Content. Einfach nur mal so irgendwie nichts Großes, auch manchmal gar nichts irgendwie Medizinisches, aber einfach mal zu gucken, wie schnell steigt denn so eine Followerschaft. Und dann war es irgendwie Anfang August 129 Leute. Das waren meine Familie eigentlich und Freunde. Und dann einen Monat später waren es über 6.000. Und genau, das ging halt super schnell und das waren keine Freunde, sondern es waren einfach Leute, die ich nicht kannte und die aber einfach den Content gefeiert haben und so kam das. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja super. Irgendwie kann man so viele Leute erreichen, die alle also die gleichen Fragen haben, weil das ist das, was ich auch immer in der Praxis sehe, überall, dass wirklich alle Eltern immer zur gleichen Zeit ähnliche Fragen haben, ne? Also die im Garten Neugeborenes haben, haben ähnliche Fragen. Die dann das Kind mit der Autonomiephase haben, haben die ähnliche Fragen. Also die Fragen kommen immer wieder, ne? Ich merke, dass ich in der Praxis mich immer wiederhole. Und da habe ich gesagt, das könnte so einfach sein für mich und für meine Kollegen, aber auch für die Eltern, wenn sie einfach viel mehr vielleicht schon Background, Hintergrund, Wissen haben, einfach, dass sie dann nicht so viele Sorgen haben, ne? Dass man eine einfache Elternschaft hat, eine Leichtigkeit, die am Anfang durch viele Fragen einfach sehr bedrückend sein kann, die Zeit. Die ist schon stressig, ne? Die ist schon mega stressig und deswegen braucht man nicht noch mehr Stress und wenn ich da den Stress ein bisschen rausnehmen kann, weil jeder hört diese Mythen, trag das Kind nicht, mach das nicht und sowas, ne? Die Oma und die Opas, die sagen das und sowas, ne? Die haben es natürlich auch anders gelernt.
Da ist ja auch viel Verunsicherung wahrscheinlich oft da. Genau. Gerade so, als wenn du das erste Mal der Mama bist, das erste Kind hast, du bist ja, ich weiß es von meinen Freundinnen, da hat ja jeder so einen riesen Schmöker zu Hause, noch während der Schwangerschaft, mit Dingen, die du machen sollst und musst und was muss eigentlich alles in die Tasche im Krankenhaus sein, was du am Ende eh nicht brauchst.
So also ist es.
Da
genau
ist,
so ist
ich glaube, war total viel Redebedarf wahrscheinlich einfach da.
So ist es, weil diese Verunsicherung ist einfach da. Und dadurch, dass früher musste man sich wirklich ein Buch kaufen. Mhm. Heutzutage hast du halt immer dein Handy bereit. Und wenn man einmal irgendwas sucht, weiß man, man kriegt tausende Meinungen.
Frag Dr. Google, oder?
Genau, so ist es. Man kriegt tausende Meinungen. Jeder ist irgendwie Fachexperte, weil er irgendwie einmal ein YouTube-Video sich angeguckt hat. Und das macht es natürlich schwierig für Eltern, da die richtigen Quellen rauszufinden und zu sagen, okay, wer hat denn jetzt recht? Die eine Hebamme, die das sagt, oder der Kinderarzt, der das sagt, oder die andere Hebamme? Das ist sehr, sehr schwierig tatsächlich. Und und wie du gesagt hast am Anfang, ne, es auch wie man es rüberbringt, ne, wenn man zum Arzt geht. Also ich habe immer mir gesagt, wenn ich zum Arzt gehe, als ich noch kein Arzt war, ich möchte, wenn ich vom Arzt zurückkomme, mit weniger Fragen nach Hause gehen, als mit denen ich hingegangen bin. Und ich bin regelmäßig mit mehr Fragezeichen nach Hause gekommen. Und das war noch verunsichernder, weil die Kommunikation falsch war, weil das alles grundsätzlich irgendwie, da hatte ich ja noch kein medizinisches Wissen, das war einfach komisch erklärt, nicht gut erklärt für Laien. Und das ist immer so mein Credo, dass ich sage, die Leute sollen wirklich, auch wenn es eine doofe Nachricht ist oder irgendwas, was man abklären muss, aber die sollen wirklich einen Fahrplan haben, die sollen wissen, was soll man machen, einfach weniger Fragezeichen, weil das führt dann letztendlich auch zur Entspannung. Ne?
Und ja, klar.
Und
den Druck ein bisschen raus, gell?
Genau, und diese Kombination von allem hat dann dazu geführt, dass ich, wie gesagt, da auf Instagram bin und wie gesagt, versuche das immer so runterzubrechen, dass jeder abgeholt ist, dass jeder es verstehen kann, das ist mir wichtig und ich glaube, das kommt halt an und ich mache auch Witze und mache auch lustige Sachen und sowas, weil es einfach, wie gesagt, jeder kennt immer den Arzt im weißen Kittel, ne, so ein bisschen ganz steif und so. Und da muss man auch ein bisschen zeigen, das ist nicht immer so.
Das ist auch anders, genau. Ja, auf jeden Fall. Du bist auch, was das angeht, immer in sehr regen Austausch, glaube ich, mit deinen Followern, oder? Also ich weiß es von einer Freundin, die gesagt hat, damals, da hattest du noch nicht so viel Follower, aber die folgt dir schon recht lange. Und sie hat gesagt, das war so cool, weil sie hatte irgendeine Frage noch, ich glaube, in der Schwangerschaft und hat dich dann einfach angeschrieben und du hast ihr in kürzester Zeit dann sogar geantwortet. Wahrscheinlich inzwischen nicht mehr so, oder? Das geht wahrscheinlich nicht.
Ja, also jetzt ist es schwierig und letztendlich muss man auch immer wieder, das betone ich auch immer wieder, habe ich jetzt auch vor ein paar Wochen, ein paar Tagen auch wieder gemacht, ich kann nicht auf, also ein Arzt auf Instagram, Social Media kann nicht individuell beraten. Ich darf keine Tipps geben, keine Ferndiagnose, ne, so Sachen, das geht nicht. Ne? Wenn mich jetzt jemand was Allgemeines fragt, so hier, wo gibt's denn die Infos zu Diabetes Typ 1 oder wo kann ich denn irgendwie, ich finde auf deinem Account irgendwie, hast du doch mal was über Würmer gesagt, wo finde ich das denn so? Dann kann ich denen das schicken, ne, weil ich dann sage, hier ist der Link oder so, bevor die sich da tot suchen, weil auf Instagram kann man nicht suchen. Das ist dann schwierig tatsächlich. Aber ich kann nicht auf Instagram, und das verwechseln viele, dann irgendwie sagen, hier, mein Kind hat den und den Ausschlag, schicken mir Fotos oder sonst was. Das geht nicht.
Krass,
ne? Ja, alles. und so, das geht nicht, weil das ist erstens nicht erlaubt, zweitens ist es keine gute Medizin. Und deswegen mache ich das auch nicht. Ne? Und wie gesagt, jetzt immer noch, wenn jemand, ich scroll durch die Fragen oder durch die Nachrichten, wenn da jemand sowas Allgemeines hat und sagt, hier, ich finde das nicht mehr, du hast doch mal da was zu gesagt, dann schicke ich denen das schnell, ne, sowas, das schon. Ich sage immer, mein Account ist ein bisschen wie eine Zeitschrift, die beim Zahnarzt liegt, ne. Während man wartet, kann man sich da ein bisschen sowas informieren, durchlesen. Aber die Zeitschrift würde ich ja auch nicht in dem Moment irgendwie was rückfragen. Die würde auch nicht antworten. Oder man würde ja auch nicht erwarten, dass diese Infozeitschrift mir jetzt eine Antwort sofort gibt. Ja. Auf mein individuelles Problem. Und genauso sehe ich den Account auch.
Auf jeden Fall. Du hast auch relativ viele Tabuthemen, glaube ich, die du immer wieder mit aufgreifst, oder? Ist da oft Diskussionsbedarf da oder gerade deine Follower, ist da viel Diskussion unter den Beiträgen? Oder weil ab und zu gibt's ja Themen wie dieses Pucken, habe ich gerade bemerkt, wo ja auch die Meinung recht weit auseinander geht wahrscheinlich.
Ja, also es ist wie es ist, sage ich immer. es ist schwierig, weil medizinische Themen sind manchmal, nicht manchmal, also fast immer, sehr emotionsgeladen, ne? Weil natürlich jeder eine andere Geschichte hat, egal zu welchem Thema. Und deswegen spielen da immer viele Emotionen mit, schwingen damit. Mhm. Und gerade bei dem Thema Pucken, wer das nicht weiß, Pucken bedeutet, dass man Kinder, gerade, also vor allem Babys, Neugeborene, dass man die einfach die Arme und die Beinchen, hat man früher gemacht, jetzt die Beine nicht mehr, einfach sehr eng, wie in so einem Handtuch. Ne? Da gibt's aber extra auch von bestimmten Marken extra so Tücher, die man dann ein bisschen elastischer sind, aber einfach sehr eng bindet, dass die so ein bisschen so ein Engegefühl haben, dass sie sich selbst nicht immer dauernd wecken und einfach so ein bisschen ruhiger dadurch werden bei manchen Kindern. Das nennt man Pucken. Und das wird einfach laut Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, und da gibt es eine Leitlinie für den plötzlichen Kindstod, wird das nicht mehr empfohlen. Mhm. Und die Leute verwechseln leider immer ganz häufig Meinung und Fakten. Ne? Ja. Die sagen dann immer, also natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind verstirbt jetzt am plötzlichen Kindstod, nur weil es gepuckt ist, sehr, sehr, sehr gering. Vielleicht ist da noch ein bisschen Rest da oder die Studie war vielleicht nicht so mega gut, aber es steht so in dieser Leitlinie noch drin. Und ich in den sozialen Medien kann nicht irgendwie meine persönliche Meinung irgendwie weitergeben, weil es braucht nur eine Mutter, ein Kind zu eng gepuckt zu haben, was ich ja nicht weiß, weil ich ja nicht dabei war. Aber ich habe gesagt, Pucken ist in Ordnung. Und dann kommt und das Kind hat dann irgendein Problem. Und dann kann man sagen, ja, warum machen Sie das? Ja, der Arzt dort auf Instagram hat das so erzählt. Ich habe das dann vielleicht so erzählt und dann habe ich ein Problem, weil ich nicht das wiedergegeben habe, was aktuell in der Leitlinie steht, weil das ist das, woran man sich eigentlich halten sollte.
Das muss da ganz vorsichtig natürlich sein. Gell?
Und deswegen ist Kochen natürlich bei solchen Themen, ne, dann gibt es tausend bei diesen Pucken, da kannst du ja drunter gucken, das sind ja unfassbar viele, das stimmt auch gar nicht, was ein Schwachsinn und bla 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 und so, also geht's hin und her, ne, und da gibt es so verschiedene Themen, ob es Stillen ist, die Beikost, wann man anfängt, ob es jetzt die Zahnpasta ist, also wer dachte, dass Impfen ein großes Riesen-Tabuthema ist, der hat noch nie mit über Zahnpasta diskutiert und noch nie über Pucken oder sonst irgendwas. Da habe ich gesagt, da musst du mal darüber diskutieren, da sind die Diskussionen viel heftiger. Und deswegen, deswegen gibt's da diese Themen und Tabuthemen. Also es gibt bestimmte Tabuthemen wie Klaps auf die Finger, ne, oder den Erschlagen, Missbrauch, also solche Themen, die man, Depression bei Kindern und Jugendlichen, ne, solche Sachen sind Tabuthemen ja sowieso in der Gesellschaft, die versuche ich auch immer wieder aufzugreifen.
Das ist extrem wichtig, dass einfach drüber gesprochen wird.
Genau, ne, da muss drüber gesprochen werden, damit gerade bei Kindeswohlgefährdung, damit Kinder geschützt sind, damit man weiß, wie kann man die Kinder am besten schützen, und bei den anderen Themen wie Depression oder sonst was, dass man einfach darüber redet, dass die Leute einfach wissen, Essen, es gibt Hilfe. Also so viele Sachen, wo man da einfach sagt, okay, es lohnt sich tatsächlich diese Arbeit auf Instagram, weil es so viele Leute einfach erreicht.
Auf jeden Fall. Und weil es auch jeden interessiert und jeden betrifft irgendwo.
Ja, jeder hat irgendjemand in der Familie, der da oder so. Also ich mache ja auch immer so Fragerunden in den, also allgemeine Fragerunden auf Instagram, so jede Woche oder alle 2 Wochen, so am Wochenende. Dann gibt's so einen Fragesticker und dann können die Leute da so einfach allgemeine Fragen, ne? Da geht's nicht so um Akutes, sondern so hier, bla, bla und so, allgemeine. Und dann antworte ich da lustig, aber auch fachlich. Und da ist es dann auch so, dass dann auch solche Themen, wie gesagt, so ein Potpourri ist, ne? Alles Mögliche. Ja. Und die viele Leute sagen, ich habe gar keinen Säugling, aber das war voll interessant, so, ne, was du da geschrieben hast oder so. Jetzt verstehe ich das von damals oder so, ne? Ja. Also jeder nimmt so ein bisschen was mit und so, und das ist ja das, was wichtig ist.
Das heißt, im Grunde ist es immer ein schöner Austausch trotzdem. Und es ist ja auch gut, wenn man irgendwo diskutiert.
So ist das, ne?
Über manches, das ist ja auch ganz, ganz legitim, oder?
Genau, so ist es. Also, das ist ja, also, obwohl wir 700.000 Leute sind, deine Freundin war ja schon da, als es noch viel weniger sind, ist es trotzdem, sage ich immer, wir sind trotzdem total die enge Community. Also, wir haben alle so ein bisschen den ähnlichen Humor und
so unter Gleichgesinnten.
Genau, ne? So ist es. Wir sind halt eine riesige Bubble, ne? Das sage ich den Leuten auch immer. Wenn ich dann manchmal so Sachen über Kindeswohlgefährdung oder sage, in Deutschland werden ganz viele, und nicht nur in Deutschland, aber ganz viele Kinder geschlagen, ganz viele Kinder so und so, dann sind ganz viele entsetzt und sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber dann sage ich immer, wir sind eine riesen Bubble. Wir haben alle die gleichen, ne, der Algorithmus, der weiß, was wir mögen, dass wir alle ähnlich ticken und sowas. Das ist nicht zufällig, dass wir hier alle zusammengekommen sind. Ne? Das hat eine Maschine generiert, dass ihr hier auf meinen Account draufgekommen seid. Oder die Freundin hat es euch gesagt, aber die ist ja auch eine Bubble, ne? Sonst wäre es nicht meine Freundin. Das heißt, wir sind alle eine riesige Bubble, die dann dazu führt, dass wir uns trotzdem, obwohl es so riesig ist, einen schönen Austausch haben und auch an manchen Stellen auch gut diskutieren. Und ich bin da auch ganz rigoros, wer sich nicht an einfach eine Kniege halten kann, ne? Also höflich ist, man kann ganz sachlich diskutieren, oder wenn das untereinander dann irgendwie, dann werden die blockiert. Dann dürfen die einfach rausgeschmissen, ne? Also die würde ich ja auch nicht in meinem Wohnzimmer haben wollen, und deswegen mein Account ist mein Wohnzimmer und dann kann ich die auch rausschmeißen.
Genau so ist es. Ja. Wie bist du selbst in Sachen Kindererziehung? Also kann man dich so locker und lässig einschätzen, wie du das auf Instagram zum Beispiel bist? Oder bist du auch ab und zu der strenge Papa? Du hast ja selber 3 Kinder, oder?
Genau.
Bist du streng oder?
Streng und, also streng würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, ich bin konsequent an den richtigen Stellen mit bestimmten Regeln, weil manche Kinder brauchen mehr, manche weniger Regeln, einfach damit sie einen Rahmen haben. Deswegen sind Regeln wichtig, aber man muss wissen, an welchen Stellen kann man jetzt einfach von den Regeln mal abweichen. Ist es jetzt wirklich so wichtig jetzt gerade, oder ist es nur eine Machtgehabe von dem Erwachsenen, dass er jetzt zeigen will, er ist aber der das Recht hat, oder geht es hier um ein ganz anderes Bedürfnis? Ich sage immer, ich hoffe, dass mich keiner sieht mit meinen Kindern draußen, weil dann würde er sich manchmal erschrecken, weil ich genauso aber wie alle anderen Eltern dekompensiere, rumschreie wie alle anderen und sage, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt zum 200. Mal und dann die Tür mal knalle und sage, also jetzt reicht's aber, ne? Also dass man genauso bin ich wie alle anderen. Nur weil ich alles weiß, heißt es nicht, dass ich das auch alles so umsetzen kann.
Im richtigen Moment umsetzen.
Genau, ne? Also ich weiß vielleicht, ich mache es vielleicht in den meisten Fällen schon so, aber es gibt genauso gute, ne, wenn man irgendwie mit dem Auto unterwegs ist mit 3 Kindern und die kreischen alle und sonst was, da ist der Akku auch irgendwie nach 5 Minuten leer. Deswegen, da bin ich auch ganz normal wie alle anderen. Wichtig ist nur in solchen Momenten dann, wenn man mal irgendwie laut wird oder sonst was, dass man dann auch das erkennt, ne, und dass man auch dann einfach sagt, dass man auch zu den Kindern geht und sich entschuldigt, ne, und dass man sagt, hier, das tut mir leid, vorhin war ich so laut, weil irgendwie das war...
ich selber gerade überfordert war.
Ja. Genau, ne, und dadurch lernen die Kinder ja auch, okay, ist vollkommen normal, so jedes Gefühl zu haben. Ne? Es ist vollkommen normal, auch mal auszurasten. Es wäre irgendwie komisch, wenn irgendwie alles immer haia popaia und irgendwie unter den Tisch gekehrt wird. Also heißt jetzt nicht, dass man immer streiten muss. Ne? Also so ist es nicht. Es gibt auch Familien, die dann sagen, oh Gott, wir streiten uns aber nie. Ja. Auch vollkommen super, ist ja toll. Es soll nur nicht unterdrückt werden, wenn doch irgendwelche anderen Emotionen da sind. So, darum geht's.
Gerade in der Familie, du hast jetzt selber gesagt, mit 3 Kindern irgendwie ist wahrscheinlich jedes Kind trotzdem individuell. Also man glaubt oft gar nicht, wie verschieden die Geschwister sein können.
Doch.
Ich merke selber bei mir und bei meiner Schwester, das ist... Ja, es gibt so Gemeinsamkeiten, aber wir sind doch recht grundverschieden. Und du hast es gleich 3-mal, und da braucht wahrscheinlich jedes Kind individuell was anderes. Oder da wo das erste Kind noch die Nacht durchgeschlafen hat und du warst verwöhnt, das zweite macht es vielleicht nicht mehr.
Genau so ist es.
Da musst
genau
du dann, so ist es. Ja, dir ein bisschen auch anpassen als, genau. als Eltern wahrscheinlich.
Ja.
Wie ist es im Urlaub? Gibt es ab und zu Ausnahmen, wo du zu Hause vielleicht ein bisschen ja, konsequenter wärst?
Ist ja, es im Urlaub also anders? Im Urlaub gibt es ganz viele Ausnahmen, weil Urlaub ist Urlaub und deswegen haben wir zum Beispiel die Ausnahme, also was heißt eine Ausnahme, also später ins Bett gehen, ne? Also ja. so, dass wir einfach, dass die Kinder auch wirklich deutlich länger dann wach bleiben können, also nicht nur im Urlaub, sondern in den Ferien oder dass sie dann auch mal länger Medienzeit haben können, an ihren Tablets mal spielen können oder so, also da sind wir dann schon, ist ja Urlaub, also wenn ja, für schön. Die, also für mich ist ja auch Urlaub, ne, und ich möchte dann auch bestimmte Sachen machen. Und die Kinder, wenn die das machen wollen, ist für die, dürfen die das auch, klar.
Ja, schön. Hast du Tipps, Reisetipps für vielleicht auch längere Fahrzeiten? Du hast gerade gesagt, Tablet an im Auto.
Ja, genau.
Und also nach 5 Minuten ist Chaos. Gibt's irgendwas?
Also ich sage immer, wichtig ist, wenn man Kopfhörer hat, die Geräusche unterdrückend sind, dann sollte man die mitnehmen, ja. Damit man als Fahrer oder als Beifahrer, dass man da auch, wenn es irgendwie hinten zu laut wird oder so, dass man sich da einfach ein bisschen was dämpfen kann oder Europax, also einfach irgendwas um, man hört ja trotzdem was, ne? Aber das ist so ein bisschen, ja, und dass es einfach nicht so eine Dauerbeschallung ist, ne? Die macht einen ja auch schon so, hat ja so einen Grundrauschen macht einen ja schon irgendwie dann auch schon leicht aggressiv und man hat dann nicht mehr so die Geduld. Das ist das eine. Und dann muss man gucken, sehr individuell, ne? Also vielleicht häufiger Pausen einlegen oder dass man irgendwie auch Entertainment für die Kinder mitnimmt. Ne? Je nach Alter bin ich jetzt eine Familie, wo das Tablet okay ist, dann, dass man Tablet mitnimmt und vorher am Abend sich schon mal überlegt, Bücher runterzuladen oder nach Bücher Filme runterzuladen oder so, dass die Kinder was gucken können. Ich sage immer Kotztüten überall, weil selbst das
überall oh ja, Kotztüten. Für die reisekranken weil,
ja,
Kinder.
Ja, nicht nur reisekranken Kinder, weil man unterschätzt das, wenn man als ein Kind hat, was überhaupt keine Reiseübelkeit hat, aber dann plötzlich im Auto mit dem Geschwisterchen nebendran und die starren dann die ganze Zeit, am besten noch mit Kopfhörern, auf das Tablet, weil sie irgendwie ein cooles Kinderfilm gucken, dann ist da kann eine Reiseübelkeit ganz schnell entstehen, ne? Weil drumherum, wie gesagt, das Auto bewegt sich, aber das Auge denkt die ganze Zeit, ich sitze doch in einem Raum, warum sagt mein Ohr mir aber komisch, wir fahren eine Kurve, ne? Und diese Diskrepanz führt ja zu Reiseübelkeit und dann können Kinder, selbst die nie Reiseübelkeit haben, können plötzlich sagen, oh, mir ist so schlecht und anfangen sich zu übergeben. Deswegen, und dann irgendwie das Erbrochene überall und man muss irgendwie noch 6 Stunden in den Süden fahren bei 40 Grad. Lieber
macht
überall.
Keinen Spaß, genau. Ja.
Ich sag mal, die Kotztüte ist auch die Mülltüte. Dann hat man da überall auch eine Mülltüte, wenn man so Sachen wegschmeißen will. Aber dann hat man auf jeden Fall für den Fall, dass irgendwas ist, hat man immer was dabei.
Ja, definitiv. Ja, also die Spucktüten, wir nennen es immer ganz liebevoll Spucktüten, wir geben die inzwischen auch wirklich bei der Abreise mit, oft in den Abreisegeschenken, wenn wir schon wissen, okay, die sind doch vielleicht reisekrank oder hatten eine nicht ganz so entspannte Anreise, da geben wir das immer gern schön die Tüte mit und wünschen dann eine gute Fahrt, aber das ja passiert auch oft. Also die Gäste reisen an bei uns, Autotür geht auf, die 1000 Kekskrümel fallen raus aus dem schönsten Tesla oder so.
Ja,
so. Aber das sind einfach die Eltern. Also man merkt schon, die Eltern sind einfach froh, wenn die Kids hinten happy sind. Und es ist ja oft natürlich einfach eine lange Fahrt. Da ist natürlich der Standort jetzt im The Grand Green, wo wir gerade sitzen, auch ganz gut gewählt für unsere Gäste, die jetzt auch aus Berlin, Hamburg kommen. Da ist natürlich dann mit 2-3 Stunden Autofahrt, ist dann schon schön, die früher vielleicht zu uns in Dachsteinkönig auch gekommen sind und dann 8-9 Stunden unterwegs waren.
Ja, das ist halt schon eine Hausnummer.
Das ist natürlich für Kinder, ist das schon eine Nummer. Ja. Auf jeden Fall.
Ja, total. Und deswegen ist hier jetzt in dem Standort halt wirklich super, dass es so zentral ist, finde ich auch. Ja. Also deswegen waren wir auch hier, weil es wirklich nicht so weit weg ist. Ne? Genau. Und das kann man auch mal über ein verlängertes Wochenende oder so machen. Sonst überlegt man halt schon, fahre ich jetzt wirklich 8 Stunden oder 9 Stunden nur für 4 Tage, ne? Oder nur für 3 Tage. Und so ist es irgendwie einfacher.
Ganz entspannt.
Ne? Genau, entspannt. Ja. Ne? Und das ist wirklich gut.
Sehr schön. Also ihr fühlt euch auch wohl.
Ja, war super. Ja, sehr gut.
Ja, Vita, du hast jetzt schon Bücher geschrieben. Ich glaube, 3 oder mehr. Drei Bücher.
Drei. Ich muss gerade überlegen. Genau, drei.
Und hast immer wieder auch so Live-Auftritte und sprichst da vor ganz vielen Menschen. Wie kommt es dazu? Ist es dann einfach auch mit der Community gewachsen, oder? Und wusstest du,
genau so
da
ist
Bedarf da?
Also bei den Büchern war das so, ich habe ja, also ist einmal, ich hab ein Buch erstmal geschrieben, ne? Wenn der Rotz läuft und der Pups drückt, heißt das. Das ist so von Geburt an bis zum dritten, vierten Geburtstag. Für die Kinder geht das, darum geht das. Und ich habe einfach gemerkt, wie wir am Anfang gesagt haben, die Eltern haben immer die gleichen Fragen, ne? Oder immer ähnliche Fragen. Und dann habe ich gesagt, es wäre so einfach, wenn man einfach mal so einen Ratgeber hat, der jetzt nicht so stockesteif ist, aber ja, wo cool. Man einfach auch mal, auch nicht irgendwie, man muss chronologisch lesen, sondern man kann sich das auch irgendwie bedarfsweise, kapitelweise an, was ich gerade brauche, durchlesen. Und deswegen hatte ich dann damals dieses Buch geschrieben, das war jetzt vor zwei Jahren und das war ein Bestseller und dann haben ganz viele gesagt, ja, aber jetzt werden die Kinder älter und was ist denn jetzt mit den Eltern? Jetzt gibt's andere Themen, genau und so. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, stimmt, wir brauchen auch irgendwie nochmal ein Buch für die nächste, weil da kommen auch ganz viele Phasen, Autonomiephase, Übergang Kita, Schule, ne, Schulzeit und so. Also und dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich nochmal die wichtigsten Sachen. So von 3, 4 bis zum kurz vor der Pubertät, so gerade der Anfang, 11, 12 vielleicht, bis dahin, wo auch ein bisschen in dem neuen Buch ist, auch so ein bisschen darüber schon erzählt, über den Anfang der Pubertät, über die in Anführungsstrichen Wackelzahnpubertät, ne, so mit 4, 5, 6 Jahren, warum heißt das so und was kommt da auf
das
die Eltern?
Das ist auch die Zeit, wo sich dann die Kinder das erste Mal aktiv ein bisschen auch selbstständig machen möchten, oder?
Ja,
abgrenzen
also,
oder
ja,
also, abnabeln möchten?
Ja, ich glaube, das ganze Leben ist eine Abnabelung, also von Anfang an, ne, mit Durchrennen der Nabelschnur. Deswegen, aber so die großen Peaks sind tatsächlich so die Autonomiephase, 2 Jahre, dann die Wackelzahnpubertät in Anführungszeichen, so mit 6 Jahren und dann natürlich die große, echte Pubertät. Also, aber eigentlich geht's ja immer so ein bisschen um Selbstständigkeit und wieder zurückkommen und wieder gehen.
Das sind die entscheidenden Themen, ja.
Auch als Erwachsener, wenn man noch Eltern hat.
Hallo? Hast du uns gerade das Licht abgedreht?
Gut, hier müssen wir doch schneiden.
Ja, gibt's noch mal einen kleinen Break. Ich habe nur so angegeben, gell? Mit ungeschnitten.
Du hast das gesagt, nicht ich.
Ja, stimmt. wo waren wir jetzt stehen geblieben?
Genau, mit dem, jetzt habe ich gesagt, also mit dem Abnabeln, genau. Ne? Und deswegen, genau, dann fangen wir dann. Deswegen habe ich dann entschieden, machen wir nochmal ein zweites Buch für diese Phase mit der Schule. Da gibt es ja so viele Themen und ADHS und alle Sachen, die dann Lernschwierigkeiten und so, alles, was da so reinkommt. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir da noch ein Buch. Und das dritte Buch ist ein Kinderbuch. Das habe ich zusammen mit einer guten Freundin von mir, die Hilal Virit, die ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Und da haben wir ein Buch geschrieben über, das heißt, das bunte Gefühlswirrwarr. Das haben wir in Eigenregie gemacht, auch eigenverlegt, gibt es nur auf unserer Seite. Und dort haben wir da geht es einfach um eine Freundegruppe, die ein bisschen mit Gefühlen, wie kann man das erkennen, was kann man machen, wenn man sich nicht so gut fühlt. Und da das Besondere an dem Buch ist, vorne gibt es einen QR-Code und den kann man abscannen. Und dann haben Eltern ganz viele Arbeitsblätter mit den Helden von der Geschichte, die sie zusammen mit den Kindern machen können. Und wir haben auch viele Erklärvideos für die Eltern aufgenommen, wie sie in bestimmten Situationen umgehen können, wie sie ihren Kindern helfen können. Und das ist so
interaktiv dann.
Genau, ein Arbeitsbuch für Eltern und für die Kinder ist es eine schöne Geschichte.
Das heißt, die ersten zwei Bücher, die waren wirklich für Eltern auch geschrieben, um das Kind besser zu verstehen.
Genau.
Und das dritte Buch ist aber für das Kind. Also das
ist ein richtiges Kinderbuch.
Genau, ist ein richtiges Kinderbuch, ist ganz bunt und eine tolle Geschichte.
Aber hat, wie gesagt, noch diesen Elternteil, der dann aber als QR-Code abrufbar ist. Und wie gesagt, die ersten beiden Bücher sind ja so ein bisschen mehr, sag ich mal, für die Eltern, einfach für viele Fragen zum Aufklären. Ich sage immer, wenn ich jetzt zum Beispiel, weil manche sagen, ach ja, du hast da ein bisschen zu wenig über ADHS oder so wenig über Zöliakie oder sowas, ne? Dann sage ich immer, die Bücher sind jetzt nicht für Menschen, die jetzt was über eine Krankheit ganz genau wissen wollen. Da gibt's Bücher, die sind riesendicke.
Schneidet alles ein bisschen an.
Genau, schneidet alles ein bisschen an und es soll überall so ein bisschen Entspannung reinbringen.
Ja.
Und ich sehe, dass die Bücher eher als normales Korrektiv für was ist normal, ne? Mhm. Weil das ist das, was die Eltern so verloren haben, ne? Was ist mein Kind denn normal? Oh, das läuft jetzt noch nicht, oder oh, das macht das nicht, oder das und sowas, ne? Und dann irgendwie wissen die Eltern gar nicht mehr, was darf denn sein, ja, ne? Dass nicht alles immer nur so ist, sondern es gibt eine Bandbreite. Also was darf sein? Und da sehe ich meine Bücher immer drinne gerne, weil das bringt den Eltern wieder so ein bisschen, was ist normal, mhm, so ins Gedächtnis. Und wenn das dann da abweicht, dann kann ich ja gucken, wo muss ich mich hinwenden, mhm, und mich weiter belesen. Aber es soll so ein bisschen ein Korrektiv sein, um einfach mehr Normalität reinzukriegen.
Schön, was die wieder ein bisschen abholt und runterbringt, genau, auch. Gell?
Ja, hoffentlich.
Ja, mega. Aber das sind auch so Themen, glaube ich, wie du jetzt erwähnt hast, so mit Lernschwächen, ADHS, was sehr, sehr viele Kinder, glaube ich, inzwischen auch betrifft, oder dieses Thema. Die Eltern vergleichen natürlich die Kinder immer untereinander, immer, in immer, jeder Schulklasse. Immer. Mein Kind kann das schon und der, ja, der kann schon laufen vielleicht und der kann aber besser reden. Mhm. Du kannst ja die Kinder gar nicht vergleichen, oder? Bis zu einem gewissen Grad.
Ja, also alle vergleichen. Das, ja, das ist normal. Also man vergleicht ja auch, selbst wenn man Geschwister hat, also untereinander und die sind ein paar Jahre unterschiedlich, mhm, dann vergleicht man schon. Also man vergleicht automatisch, das geht gar nicht anders. Deswegen aber wichtig, was wie es in den Büchern ist, dass man weiß, was ist normal, wo ist die Bandbreite von bis, ne? Dass man, mhm, weiß, also nicht das eine ist nur normal. Du sagst, man kann es nicht vergleichen. Kann man schon ein bisschen, indem man dann sagt, okay, wann ist es nicht mehr normal? Mhm. Also wann muss ich so ein bisschen doch ein Auge drauf haben? Ne? Wann sollte ich dann doch mal schauen, wo ist das jetzt noch normal?
Im,
ne,
Rahmen.
Nur im, mhm, Rahmen? Oder ist es, ne, jetzt um mal vom Wort normal wegzukommen, im Rahmen finde ich super, oder ist es etwas, wo wir gucken müssen, dass wir vielleicht doch ein bisschen mehr Unterstützung uns einholen und gucken, wie wir da irgendwie helfen, fördern, mhm, können? Mhm. Und das ist irgendwie wichtig, da diese Grenze zu wissen, weil ob ich jetzt mit einem Jahr laufe oder mit 10 Monaten oder ob ich mit 18 Monaten laufe, ist alles vollkommen normal, in Anführungsstrichen, im Rahmen. Wenn ich jetzt aber 3 bin und sage nur Mama und Papa, dann ist das nicht mehr in entwicklungstechnisch gesehen. Genau, genau. Und dann muss man schon mal näher schauen. Ne? Also, dass man einfach so ein bisschen weiß, okay, wo sind die Grenzen? Ne? Diese Grenzsteine, dass man weiß, okay, da jetzt sehe ich, okay, ich war entspannt, aber jetzt müssen wir mal gucken, dass, warum das hier irgendwie nicht vorangeht, wo kann ich, mhm, hier unterstützen? Und das ist
aber
wichtig.
Da gibt es ja viele laufende Untersuchungen, oder? Die Kinder sowieso auch machen müssen. Ich glaube, schon ab dem Säuglingsalter sind ja laufend auch diese manche Untersuchungen dabei,
genau,
was das Gehör und so weiter.
So ist das.
Wo dir wahrscheinlich auch schon viel Druck einmal rausgenommen wird.
Also das Problem ist halt, diese Untersuchungen sind halt teilstandardisiert, ne, beim Kinderarzt. Mhm. Also natürlich Hörtest, Sehtest, das ist okay. Aber so diese Entwicklungsgeschichten sind natürlich sehr individuell. Ne? Man, ja, muss die Familie kennen, man muss das Kind kennen. Da kann man, wie du sagst, man kann nicht eine Form anfertigen und das über jedes Kind drüber stülpen. Das, mhm, geht nicht. Da muss man so einfach, als Kinderarzt ist man ja Familienarzt. Ne? Man kennt die Strukturen, man weiß, wie ist da die Dynamik, was kann die Familie leisten, was geht nicht. Und da ist es wichtig, dann einfach dann zu erkennen, wann muss ich einschreiten, mhm, und wann nicht und wann brauchen sie dann doch Hilfe.
Bei euch, du bist in, wo wohnst du?
In Frankfurt am Main, genau.
Okay, ja, da ist wahrscheinlich eine recht hohe Dichte an Kinderärzten da, mhm,
genau,
wahrscheinlich.
Wir sind in einem privilegierten Bereich in Deutschland, ja, wo sehr, sehr viele Kinderärzte sind und selbst dort gibt es einen Mangel. Ne? Genau, also selbst dort, mhm, ist es so, dass man ganz viele nehmen nicht mehr auf, weil sie mit der keine Kapazitäten, ja, mehr haben und sowas. Also dort ist es auch. Zugezogene haben es sehr schwer, ne, wenn sie nicht gerade ein Neugeborenes haben. Also das ist überall, mhm, so, aber natürlich nicht zu vergleichen. Und das vergessen die Leute in der Stadt auch immer gerne, wenn, sobald man mal 100 Kilometer außerhalb einer großen Stadt ist und man ist auf dem Land, dann gibt's da einen, ne? Und wenn überhaupt,
genau,
ne?
Ja.
Und der muss dann irgendwie einen riesengroßen Umkreis dann, mhm, versorgen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber das ist tatsächlich so, ne? Und das ist auch in der Stadt so, dass man da Aufnahmestopp hat und dass die Eltern irgendwie, ich hatte eine Familie, die sind teilweise immer nochmal 80 Kilometer zurück in die Heimat, wo sie vorher waren, zurückgefahren zu den Vorsorgen, weil sie keinen in der Stadt gefunden haben, der sie aufnimmt, ne? Und das kann halt,
also ich
halt
kenne das auch jetzt gerade auf der bei der ländlichen Gegend, da ist es wirklich um Kinderärzte ein Riesengehangel. Also da musst du wirklich auch Glück haben, dass du da jetzt nur reinkommst. Und es ist aber schon, es sind jetzt einfach viele Allgemeinmediziner, die Kassenärzte, die einfach schon nochmal zusätzlich ausgebildet sind im Kinderbereich, aber jetzt nicht wirklich Kinderärzte sind. Und dass die jetzt inzwischen auch schon die Kinder dann einfach mitbetreuen, weil der Kinderarzt einfach zu wenig Kapazität hat.
Das darf man auch. Also der Hausarzt darf auch Kinder ganz normal betreuen. Ja. Das ist auch erlaubt. Der darf auch die Vorsorgen machen und sowas. Das ist gut. Aber und es gibt auch tolle Hausärzte, die auch sich auf Kinder gut einstellen können und da auch ihr Wissen auch haben. Und das ist auch super, gerade im ländlichen Bereich sind das meistens so Allrounder, ne? Die können von der Oma, die 99 ist, bis runter zum Neugeborenen alles. Und die haben wirklich tolles Wissen und geben das auch weiter und neues Update und nicht irgendwie altes Gelaber von vor 50 Jahren. Also wirklich tolle Kollegen und Kolleginnen. Aber es gibt auch ganz viele, und das muss man sagen, und das ist auch gar nicht böse gemeint, ganz viele Kolleginnen, die also Hausärzte und Hausärztinnen, die einfach nicht so die Ahnung haben von Kindern und es dann machen, weil die Eltern sagen, ach, wir sind schon mal da. Ich rede jetzt nicht von einem Schnupfen oder so, ne? Das ist klar. Sondern es geht wirklich um diese Entwicklungssachen und sowas. Und da wird's dann schwierig, ne? Weil, das kann ich verstehen. Also als Hausarzt ist mein Klientel deutlich älter und muss mich da immer wieder updaten und Fortbildungen und gucken, dass ich da up to date bin und habe dann nicht die Ressourcen, mich dann um noch Entwicklung, was ja auch so komplex ist, bei Kindern zu kümmern. Mhm. Und deswegen sage ich immer, Kinder gehören zum Kinder- und Jugendarzt, also zu uns, damit einfach sie richtig versorgt werden. Wenn es lokal nicht anders geht, dann ist der Hausarzt auch super, besser als gar keiner, muss man letztendlich sagen. Aber am besten ist wirklich letztendlich dorthin zu gehen, wo es hingehört, ne? Weil, wie gesagt, wenn ich ein kaputtes Auto habe, dann gehe ich halt in die Werkstatt und nicht, und nicht irgendwie ins Hotel.
Ja. Macht Sinn. Ja. Bei uns wäre es falsch.
Genau, das eben.
Stimmt. Ja, krass. Woran liegt es, glaubst du? Ist es gerade die Ausbildung an immer so attraktiv? Gehen viele wirklich eher in Richtung Chirurgie oder zieht es die Ärzte dann trotzdem eher in die große Stadt? Wahrscheinlich schon. Ist wahrscheinlich individuell, kannst du jetzt schwer beantworten, wahrscheinlich.
Ja, also die Frage, es gibt verschiedene Faktoren. Also erstens wurde der Medizinberuf immer sehr unattraktiver. Mhm. Also im Sinne von der NC war immer sehr hoch. Also für Deutschland, der NC war sehr hoch. Das heißt, man konnte da kaum Medizinplätze. Das heißt, man hat sich die Nachkommlinge, die kommen sollten, Mediziner, so gering gehalten, dass dann plötzlich irgendwie Jahre später gemerkt wird, ist zu wenig. Überall wird gespart, auch an den Unis, das heißt, sind weniger Plätze. Dann natürlich medizinisch in den Praxen, dass nicht das vergütet wird, dass Ärzte viel zurückzahlen müssen, weil sie zu viel gearbeitet haben, weil sie und solche Sachen. Mhm. Da hat natürlich keiner Lust, irgendwie dann in den Beruf zu gehen, der wirklich toll ist, weil man dann sagt, also ich möchte nicht dieses Risiko haben zum Beispiel. Ne? Und deswegen ist es, ich glaube, dass das Fach an sich gar nicht unattraktiv ist und dass es auch ein sehr beliebtes Fach ist, aber einfach diese Niederlassung, dass das immer schwieriger wird tatsächlich, einfach weil viele sagen, ich möchte nicht von morgens bis abends in der Praxis sein, sondern ich möchte lieber angestellt in einer Praxis sein zum Beispiel. Dann bin ich halt angestellt und habe die Benefits von einem Angestellten und nicht irgendwie ein Kleinunternehmer. Und was ich auch vollkommen und verstehe. Und deswegen sind es verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Aber vor allem diese Sparpolitik über die Jahre, wo immer mehr gestrichen worden ist und dann immer weniger Kinderärzte, da muss man sich dann
die
nicht wundern.
Die macht sich jetzt irgendwo bezahlt, gell? Irgendwo muss das sich dann am Ende auswirken.
So ist es. Ja.
Wie managst du Familie, Beruf und Social Media irgendwie? Machst du echt viel? Bleibt nur Zeit für die Familie? Man muss sich die einfach nehmen, oder?
Genau, so ist es. Also letztendlich ist es eine Timing-Sache. Ne? Ja. Also das musste ich auch erstmal lernen mit steigender Arbeitsintensität, ne? So, bei Social Media zum Beispiel oder mit den Büchern. Ne? Also ein Buch kann man nicht eben mal nebenbei schreiben, sondern da muss man sich auch Zeit wirklich nehmen, reinzulesen, Quellen zu lesen, sodass man wirklich, ich teile mir das ein. Ne? Früher habe ich Vollzeit gearbeitet, jetzt seit diesem Jahr arbeite ich Teilzeit, also ich habe einen Tag frei und dann versuche ich das an dem Tag dann hinzulegen, so dass ich, jetzt habe ich zwei Tage frei. Also ich hatte erst einen Tag frei und jetzt habe ich zwei Tage. Ich habe drei Tage die Woche fest in der Praxis und die anderen zwei Tage mache ich Podcast, weil ich habe ja noch auch einen eigenen Podcast, der sehr jede Woche rauskommt. Seit über zwei Jahren. Wir haben ja auch den Podcastpreis gewonnen und so. Das heißt, der läuft, ne? Und der muss, also den will ich auch bespielen. vorstellen, weil da wirklich viele Themen auch angesprochen werden können in einem längeren Zeitraum, so dass ich mir das dann einfach da hinlege und dann weiß ich, okay, an dem Tag, da sind die Kinder auch in der Schule, dann wird das da und da dann gedreht. So kollidiert das nicht mehr. Weil früher war das so Vollzeit gearbeitet, dann am Wochenende dann natürlich Familienzeit, aber abends um 10, wenn die Kinder im Bett waren, dann noch den Podcast aufgenommen. Das ging nicht. Nicht nur ich, sondern bei meinem Geschäftspartner oder Freund auch, mit dem ich den Podcast habe, der hat auch gesagt, das schaffe ich nicht, weil der hat auch 3 Kinder, der wohnt in Lingen, und der hat gesagt, das schaffe ich nicht, das und so, ne? Und dann haben wir dann geguckt, dass wir das irgendwie so timen, dass es jetzt einfach passt. Und jetzt läuft es eigentlich ganz gut so, wenn man sich das wirklich die Zeit einfach gut einteilt.
Und die Familie genießt aber dann, wenn der Papa auch
genau, wirklich also Zeit hat. Vielleicht auch nicht, weil er dann nur irgendwelche Regeln hat und sonst was. Aber nein, aber na, schon auf jeden Fall. Und dann dann kann man sich auch auf das eine konzentrieren. Ne? So war es immer so, oh, man ist dann unterwegs und weiß, oh, ich muss das noch machen und das und das und so. Und so hat man das einfach ganz klar getrennt. Und dann kann man das Handy auch weglegen und dann ist jetzt einfach Familienzeit und nicht irgendwie Handy nebenbei noch das und das machen. Also, und das ist, ja, damit klappt das ganz gut.
Man will ja auch immer ein bisschen Vorbild sein, oder, für die Kinder und dann nicht immer mit dem Handy da sitzen. Also das merkt man ja, dass die ganz kleinen Kinder oft schon so fixiert auf dieses Handy sind, aber irgendwo verständlich. Wenn Mama und Papa auch den ganzen Tag ins Handy schauen, total, muss es ja interessant sein, oder?
Ist es auch. Also es ist ja auch interessant. Ja. Ich bin da jetzt nicht so dogmatisch, weil ich finde, dass die Kinder, die jetzt kommen, die Generation, die muss lernen, damit umzugehen. Ja. Also das ist nicht so wie bei uns, wo das Handy dann weggesperrt worden ist. Klar kann man das mal machen bei irgendwelchen Jugendlichen, wo es jetzt irgendwie sehr überhand nimmt, wo man sagt, okay, wir brauchen jetzt hier mal eine andere Regel. Aber Kinder müssen daran geführt werden. Ne? Aber ich finde immer, dass man, wie du sagst, dass wenn Mama und Papa die ganze Zeit da reingucken und nebenbei das Kind immer nur was macht. Und wenn es mal passiert, ist okay. Ne? Man kann ja auch nebenbei mal ins Handy gucken. Ne? Aber dass man da auch wirklich dann Quality Time mit dem Kind hat und dann sagt, okay, und jetzt spielt das Kind weiter und ich mache was am Handy, weil ich irgendwie was anderes machen muss. Ich finde es auch immer schwierig, und das sage ich auch immer wieder, auch auf Social Media, immer so dogmatisch und so verurteilend zu sein. Ja. Ne? Weil ich sage immer, ne, wenn man auf dem Spielplatz, da spielt das Kind und die Mutter guckt aufs Handy die ganze Zeit. Ne? Dann sage ich immer, du weißt ja jetzt nicht gerade, was da los ist. Ne? Guckt sie aufs Handy, dann würden viele sagen, guck mal, die guckt gar nicht nach ihrem Kind. Oder ne, das Kind ist alt genug, das kann alleine spielen, das braucht jetzt keine Riesenaufsicht. Ne? Guck mal, die guckt nur auf ihr Handy und guckt gar nicht, spielt gar nicht mit dem Kind. Und wir wissen nicht, was die Mutter da gerade macht. Muss sie vielleicht nebenbei arbeiten? Das Kind ist krank, konnte nicht in die Kita, aber konnte halt ein bisschen rausgehen, ne, weil es nicht so krank ist. Und sie versucht jetzt gerade Termine umzulegen. Sie versucht gerade noch nebenbei irgendwie ein bisschen Homeoffice zu machen, damit das Kind aber nicht irgendwie komplett aufs Dach steigt, ist sie mal in die frische Luft gegangen. Und dann ist das ein guter Kompromiss. Ne? Also wir sollten tunlichst vermeiden, immer zu urteilen, weil wir wissen nicht...
Das Bewerten,
weil wir wissen nicht, was da gerade dahinter steht. Ne? Oder hat das Kind am Wochenende Geburtstag und muss jetzt irgendwie, jetzt müssen noch schnell Sachen einfach bestellt werden oder sonst was. Ey, wer bin ich, dass ich das beurteilen muss? Ne?
Das ist eine schöne Ansichtssache. Ich glaube, viele Eltern bewerten sich auch gegenseitig, oder man kennt es vielleicht aus diesen Mami-WhatsApp-Gruppen oder so, ja, wo dann der zuckerfreie Muffin irgendwie sein muss und nur Dinkelmehl, und dass man sich einfach gegenseitig sehr bewertet, was zum wahrscheinlich auch gut sein kann irgendwo, wenn jeder offen sprechen kann, aber dieses Bewerten und Urteilen.
Ja, das ist es halt. Das, ne? Ja. Man kann zwei Sachen, man kann es ja, es kommt ja auf die Formulierung an. Ne?
Ja.
Du kannst etwas konstatieren, du kannst etwas einfach sagen, ne, und bemerken, anmerken, aber oder du kannst einen Unterton reinsetzen und sagen und automatisch auf Unterschiede, ich bin besser, hinweisen, und das ist der Fehler. Ne?
Ja.
Also, und deswegen, es ist nichts Schlimmes, wenn man sagt, mein Kind soll keinen Muffin mit Zucker haben und mein Kind soll bitte Dinkelmehl bekommen. Es ist vollkommen okay, aber man sollte es dann nicht so formulieren, dass andere, die es anders machen, dann schlecht sind oder schlechte Mütter oder schlechte Väter sind. Das sollte man tunlichst vermeiden. Soll man sagen, hier, ich sage immer, es ist gut, dann zum Beispiel Ich-Formulierung zu sagen, ne? Wir möchten, dass Daniel bitte nur Muffins ohne Zucker bringt. Klappt das? Wenn nicht, ist nicht schlimm, dann bringe ich welche von mir mit, dann ist er, damit er nicht irgendwie sich ausgeschlossen fühlt. vollkommen fertig. Okay, ne? Wenn ich sage, nur Muffins ohne Zucker und Dinkel, ansonsten darf der das nicht essen. Ne? So, wo man, ja, es kommt ja ein bisschen auf die Formulierung, der Ton macht es. Ne? Und ja, deswegen, genau. Alles hat seine Berechtigung, wenn man daran dran glaubt oder sonst was, aber es ist so ein bisschen, und das ist schwierig. Ne? Also ich weiß auch nicht, warum Frauen das machen. Das ist vor allem Frauen, muss man einfach sagen, untereinander immer dieses Konkurrenzdenken, immer so, du bist besser, du bist schlechter, egal was, weil wir am Anfang ja darüber geredet haben mit diesen Shitstorms und so, ne, unter dem Pucken und sowas, ne, da, ne, dass man immer sofort, ja, aber ich habe dann gepuckt und du hast nicht gepuckt und meine Milch und ich stille, oh ja, bist, denkst du, du bist eine bessere Mutter, weil du stillst, hat doch keiner gesagt, ne.
Sind ganz also oder Ratschläge, nach denen man nicht fragt, gell, das ist,
genau,
das,
ne?
Das ist das Thema.
Aber, ne, ich sag immer, wenn in einem Satz ein Aber vorkommt, immer zweimal hinhören, ob das wirklich ein guter Ratschlag ist. Deswegen.
Und gerade dieses Stillthema, weil du es gerade ansprichst, das spaltet ja auch oft die Meinungen aller gefühlt. Aber es gibt einfach oft viele Frauen können einfach nicht stillen, gell? Das kommt auch dazu, wo es vielleicht nicht funktioniert, gerade die sich dann aktiv dafür entscheiden, okay,
so ist es.
Müssen wir unsere Alternative suchen.
Genau, also genau.
Auch das gibt's, gell?
Ja, also ich fand den letzten Satz so sehr gut, den du gesagt hast, ne? Wir, also die Mutter entscheidet das. Es ist mir und jedem drumherum nicht erlaubt, darüber zu urteilen, warum diese Mutter jetzt stillen will, nicht kann, nicht möchte, was für eine Entscheidung sie zusammen mit ihrem Kind getroffen hat. Punkt. Es gibt bestimmte Sachen, die können wir nicht schönreden. Stillen ist von der Natur her das Beste. Alle Firmen, die es auf der Gotteserde gibt, die versuchen, das zu imitieren. Also wenn es nicht das Beste wäre, würde ich nicht versuchen, das zu imitieren.
Ja.
Muttermilch hat bestimmte Effekte, die andere Milchen nicht haben. So ist das einfach. Aber letztendlich muss man ja immer gucken, dass man für diese Familie, dass diese Familie für sich die beste Lösung findet. Und wenn die beste Lösung ist, dass die Mutter sagt, ich möchte nicht stillen, das stresst mich unfassbar, weil ich noch ein älteres Kind habe und dann kann ich nicht permanent und sonst was, dann ist das vollkommen okay, dann da eine Formulanahrung zu geben, aber nicht, ich sag dann immer, aber nicht unter dem Deckmantel des, ich kann ja nicht stillen. Dann soll die Mutter bitte auch einfach dazu stehen und sagen, und das ist auch vollkommen okay, und sagen, ich möchte es nicht, weil es mich einfach zu sehr stresst und wir gucken jetzt gemeinsam nach einer guten Lösung, die ein guter Zwischenweg ist. Ich verstehe aber die Mütter, die das nicht machen, weil sie, wie wir eben schon gesagt haben, nämlich dann auf die Bewertung der anderen treffen. Ne?
Ja.
Die dann sagen, was? Und jede Frau kann stillen und sonst irgendwas. Ja, aber ne, vielleicht, ich glaube, ganz häufig wird der Satz gesagt, ich kann nicht stillen, das klappt nicht. Mhm. Einfach aus der, vielleicht auch unbewusst, einfach aus der Angst heraus, durch den gesellschaftlichen Druck zu sagen, ich möchte das gar nicht. Mhm. Ich möchte das gar nicht. Ne? Und dann zu sagen, es klappt nicht oder ne oder so, ist dann einfacher und gesellschaftlicher akzeptierter. Mhm. Und dann kann ich einfach meinen Weg gehen, statt zu sagen, wir möchten das aber nicht. Weil dann muss man sich auf Gegenwind gefasst machen. Und deswegen verstehe ich diese Frauen, die das sagen. Und deswegen glaube ich aber, dass die Aussage, bei vielen klappt das nicht, eher auch das mitschwingt. Ne? Tatsächlich. Und es gibt natürlich Frauen, wo es nicht geht. Das gibt's auch.
Aber oft würde es gehen
Genau, oft würde es wahrscheinlich doch gehen, aber es ist einfach für diese Familie einfach eine andere Lösung, die bessere. Und dann ist das vollkommen okay.
Man sucht dann wahrscheinlich so Rechtfertigung. Also schade, dass sich manche oft dann rechtfertigen müssen
oder
Entscheidungen
Problem.
Begründen müssen bei anderen
müssen
Müttern
sie, müssen sie.
Müssen
eine
sie
Mutter, die irgendwo eine Flasche gibt, muss, wenn sie irgendwo in der Nähe kommt von einer Mutter, die viel stillt, muss sie sich wahrscheinlich rechtfertigen, warum sie nicht stillt. Mhm. Und eine Mutter, die, und genau andersrum auch, eine Mutter, die mit einem eineinhalbjähriges Kind noch stillt, muss damit rechnen, dass sie dann gefragt wird, wie lange willst du denn dieses Kind noch stillen? Also das ist total paradox, ne? Aber es ist leider so, dass man sich permanent rechtfertigen muss und deswegen ist da so ein Riesendruck auf vor allem Mütter, muss man sagen, und das macht es natürlich schwierig und nicht einfach.
Aber deshalb ist dann auch die Arbeit, die du leistest, wirklich ein Riesenmehrwert für alle, wo genau dieser Druck wieder rausgenommen wird, wo du die Tatsachen am Tisch legst und sagst, Leute, kommt's runter, fokussiert euch auf das, was wirklich wichtig ist, und ja, macht euch nicht gegenseitig irgendwie einen Druck. Das ist Richtig schön.
Dankeschön. Also das ist auch so der Sinn, so, ne? Dass man sagt, ja. So, ey, Leute, wir müssen Fakten auf den Tisch legen, das können wir nicht schönreden, aber man muss halt auch individuell schauen, ne? Und man muss nicht den anderen bewerten, nur weil ich einen anderen Weg gehe. Und das ist wirklich wichtig. Und ich versuche auf meinen Accounts, in meinen Büchern, überall, im Podcast, ich habe ja auch eine App, in der KidsTalk-App, also da kann man das alles auch nachlesen, versuche ich wirklich immer zu zeigen, dass es auch Alternativen gibt, ne? Dass man auch einfach schauen kann, wenn das nicht der Weg ist für uns, dann gucken wir uns einen anderen Weg an. Also, aber alles noch so, dass es jetzt nicht schädlich ist, ne? Also schädlich im Sinne von nachhaltig, irgendwie giftig oder keine Ahnung, irgendwie so, ne? Also alles da noch im Rahmen, aber dass man da so wegkommt von diesem Bewerten, ne? Weil ich weiß nie, warum diese Familie sich da jetzt für entschieden hat. Weiß ich, ob die Mutter eine Chemotherapie gemacht hat und Brustkrebs nach der Geburt bekommen hat und deswegen die Flasche geben muss. Hat sie irgendwie eine schlimme Krankheit und nimmt starke Medikamente? Weiß ich nicht. Warum urteile ich dann auf der Parkbank sitzen über so eine Mutter? Jeder sollte das einfach für sich behalten.
Du hast jetzt gerade deine App erwähnt. Mhm. Was passiert in dieser App genau?
In der App ist es so, das Problem ist bei Instagram, man kann nicht suchen. Man kann nicht suchen. Ja. Und bei mir, ich habe tausende Stories gemacht, tausende Fragerunden schon über die 4 Jahre. Ich habe viele Beiträge gemacht und auch Stories
dazwischen. Und auch da kamen immer die gleichen Fragen.
Auch da kommen immer die gleichen Fragen. Aber auch immer mal wieder zwischendrin, wenn mir tolle Themen einfallen, irgendwelche Bilder, die ich irgendwie machen durfte von Hautausschlägen, wo ich dann was erklärt habe. Also und in der App, die ich gemacht habe, da kann man einfach alles suchen. Alles ist suchbar. Und man bekommt für die ersten... Aktuell ist bis zum 4., aber es soll bis zum 5. Geburtstag gehen, aber bis zum 4. Geburtstag bekommt man, da kann man eingeben, wie sein Kind heißt. Bald kann man auch sein 2 oder 3 Kinder eingeben, momentan nur 1, aber das kommt bald. Und dann wird man so jede Woche benachrichtigt und bekommt so passend zum Alter des Kindes, dein Kind ist ja 2 Jahre und so viele Wochen. Schön. Und jetzt guck mal hier, Spiele, Ideen, Entwicklungssachen, medizinisches, einfach so begleitend. Und man kann, wie gesagt, alle Themen suchen. Und was auch gut ist, ist halt die ganzen Themen aus dem Podcast, weil viele sind nicht so die Podcast-Hörer. Mhm. Da haben wir geguckt, dass wir diese großen Themen, die dort sind, dass wir da bestimmte, dass das einfach nochmal schön geschrieben wird in einem gut lesbaren Text, die Inhalte aus manchen Podcast-Folgen und das dann auch einfach auch als Textform, ne, ist dann dort zu lesen, schön aufbereitet, damit man einfach auch da einfach kurz gute Infos zum Beispiel zu Verstopfung hat oder Kind nässt ein, also so diese großen Themen. Wie gesagt, sind nicht nur für kleine Kinder, sondern es geht eigentlich bis zur Pubertät.
Richtig schön.
Ja,
also wächst quasi auch mit. Also es steht jetzt noch in den Kinderschuhen vielleicht.
Genau, also Kinderschuhe, also ich würde sagen, wir sind jetzt so im Kindergarten, würde ich sagen, so wir arbeiten weiter, wir sind schon stabil dabei. Das Gute ist halt, die App hat so eine Feedback-Funktion hinten. Wir können immer direkt, ne, wenn die Leute sagen, hey, ihr habt irgendwie gar nichts zur Bindehaut richtig ausführlich gemacht. Okay, zack, ne, dann setze ich mich hin, arbeite was aus. Wir haben noch 2, 3 andere Leute, dass wir dann gucken, okay, das geht alles über meinen Tisch, ich muss das absegnen und lese mir das dann durch und sage, okay, das ändern wir noch und so und dann geht das sofort rein. Also ne, das sind Sachen von 1, 2 Wochen, zack, ist der Artikel drin. Ne? Also davon lebt diese App, ne? Und deswegen macht das echt Spaß, weil da wirklich auch viel rege Teilnahme ist und die Leute wirklich sagen, oh, das ist super und super und da kann man nachlesen, endlich kann ich mal. Und die Fragerunden kann man einfach suchen, die sind Stichwort, die haben Stichworte, das heißt, man gibt es ein und alles, was sich jemals zum Thema irgendwas gesagt habe, kommen dann alle Fragerunden. Ach, cool. Ne? Während sonst eben auf Instagram 1 Million Fragerunden durchklicken musst, bis du den einen Slide dann gefunden hast.
Im besten Fall erwischt.
Genau.
Ja, aber das siehst du, auch für dich ist dieses Feedback extrem wichtig, was dann von deinen Nutzern kommt. Es ist ja wie bei uns beim Hotel. Wir können uns auch nur laufend optimieren und lernen aus der Meinung unserer Gäste. Auch das verändert sich ja zum Teil. Was der Gast vor 8 Jahren vielleicht wollte, will er heute nicht mehr. Für uns ist es im Hotel extrem wichtig, dass die Gäste mit uns auch quatschen und sagen, hey, das könntet ihr noch besser machen. Wir haben vorhin auch bei dir drüber gesprochen. Auch dir sind Kleinigkeiten aufgefallen, wo du sagst, hey, das wäre nur so das i-Tüpfelchen. Ja. Und genau das braucht man. Und das brauchst du auch von den Nutzern. Und schön, wenn die App dann auch so mitlernen kann, was deine Nutzer hören möchten.
Also ich bin immer ein Fan von konstruktiver Kritik. Ja. Ne? Und gerade haben wir ja vorhin, ne, kann man ehrlich sagen, haben wir auch darüber gesagt, ne, hier, da und da kann man da vielleicht noch ein bisschen dran denken, weil einfach man selbst, vielleicht selbst ist man betriebsblind, sage ich mal. Ne? Man sieht die Sachen manchmal gar nicht. Ne?
Versuchen wir immer nicht zu werden, aber ab und zu, schaust du nicht so hin, wie der Gast
dann, und wie du sagst, ne, man selbst ist ja dann auch, man hat einen ganz anderen Blickwinkel als die Gäste vor 8 Jahren und jetzt ne? Und so, dass man sagt, ach stimmt, okay, das hat sich jetzt doch ein bisschen geändert, ne? Ja. Oder die Eltern wollen eher das für ihre Kinder und früher war das gar nicht, ne? Früher wollte man gar nichts Elektronisches und jetzt heißt es so, warum habt ihr keine Tablets irgendwo hängen oder sowas, ne? Ja. Also so Sachen, ne? Wo man sagt, früher war die Holzeisenbahn ausreichend, ne? Und so, wo man sagt, das ändert sich halt einfach, ne? Und deswegen finde ich
sehr schnelllebig auch.
Genau, ne? Und dass man da einfach sagt, okay, ich bin immer ein Riesenfan, wenn ich in so auch in Hotels bin und sonst was, wenn mir irgendwas auffällt, wo ich sage, ey, das ist so cool hier, aber das wird es noch cooler machen, dass man das auch angibt, ne? Und dass man das auch sagt, habe ich ja eben auch gesagt oder so, dass man das einfach wiedergibt, ne? Damit man einfach, damit man, ob man es dann umsetzt oder so, ist ja was anderes, aber man hat es gesagt und nicht dieses dann ins Internet gehen und dann irgendwelche schlechten Kritiken schreiben, weil da der Handtuchhalter war dann irgendwie dann doch an der einen Stelle, Stelle verrostet und so. Ey Leute, also wenn in so einem Hotel 1000 Handtuchhalter hat oder so, dann kann halt auch mal einer tropfen und rosten, dann sage ich es halt und sag hier, Leute, guckt mal da, das war irgendwie kacke, vielleicht macht ihr es dann weg. Und dann ist das gut, ne? So, aber immer so dieses und dann an den Pranger stellen, da hat doch keiner was von, ne? Und deswegen.
Also wir sind große Fans von direktem Feedback, einfach kurz Bescheid geben, während des Urlaubs schon Bescheid geben, ganz egal was. Meistens können wir das nämlich auch sofort dann lösen. Es bringt nichts, wenn du dann 2 Wochen irgendwie später richtig sauer bist und eine saftige Google-Bewertung schreibst, da können wir oft leider einfach nichts mehr ändern.
Ja, oder man kann es gar nicht nachvollziehen. So, ne?
Ja, genau. Deswegen,
nee, finde ich auch super. Ne? Und jetzt hier in dem Hotel war es wirklich so, also das muss man wirklich sagen, es sind wirklich alles sehr nett. Wirklich sehr, 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 sehr nett. Ich hatte nicht eine Person, das muss man wirklich sagen, das ist jetzt hier keine, ich werde dafür nicht bezahlt. Ich werde nicht dafür bezahlt, aber es war wirklich so, dass alle wirklich von Techniker bis zum die Betten und macht und die Housekeeping. Genau, und so. Wirklich, jeder war wirklich äußerst nett. Ich weiß nicht, was ihr da irgendwie den Leuten eintrichtert, aber es war wirklich auch nicht auf. Aber es war nicht aufgesetzt oder so. Es war wirklich, wirklich alle sehr, sehr nett. Das war wirklich, also das muss man hier nochmal sagen, weil das war wirklich immer sehr zuvorkommend und so. Also es war sehr schön.
Schön zu hören.
Ja.
Also ich glaube, unsere Gäste machen es uns auch nicht schwer, nett zu sein. Auch das muss man wirklich so, ich sag mal, den Ball zurückspielen. Ja. Unsere Gäste, wir haben zu 99% unglaublich tolle Gäste, die wirklich uns das auch leicht machen, freundlich zu sein. 1% gibt es immer.
Ja.
Die, ja, gibt's. Ich glaube, das gibt es überall. Aber wir sind richtig froh, auch so eine Gästeschicht bei uns haben zu dürfen, die auch die Mitarbeiter ganz, ganz toll behandeln.
Ja, nee, wirklich. Also geht gar nicht anders, muss man sagen, weil die wirklich sehr nett sind.
Und es macht auch Spaß hier, weil einfach so viele Kinder sind, dass da eigentlich kannst du nur gut drauf sein.
Ja,
weil
aber
echt lustige Geschichten passieren.
Das stimmt, aber gerade mit viel Kindern muss man sagen, das ist auch viel Stress. Also muss man einfach sagen, ne? der Lärmpegel, ne? Also man arbeitet ja schon unter anderen Voraussetzungen, ne? Als irgendwie
also mit dem Kids-Club würde ich nicht tauschen,
genau,
das stimmt.
Genau, so Sachen, ne? So der Kids-Club und sowas, ne? Wo man sagt, wow, ne? Was für eine Geduld und so. Ne? Wir haben hier so ein Stofftier gemacht und so, wo man das so selbst gemacht hat und so und dann so nähen musste. Und dieser Lärmpegel in diesem Raum, da habe ich, und ich bin Kinderarzt, also ich bin das gewohnt, ne? Aber selbst das war, fand ich schon so, und diese Dame, die hatte so eine stoische, ganz entspannte Art, so hat da wirklich ganz normal, war immer wieder und hat immer im gleichen Ton und ganz freundlich und ich dachte, wow, was hast du genommen, dass du so entspannt bist? Das ist wirklich verrückt.
Die war also
so,
wir setzen jetzt die Mitarbeiter nicht unter
Druck.
Nein,
das glaube ich nicht. Aber sie war wirklich, also hat so wirklich eine Geduld gehabt.
Schön.
Obwohl drumherum wirklich, das war wie in einem Chaos-Club, also die Kinder da und da und unterschiedliches Alter. Es war super, es war toll, es hat auch total Spaß gemacht. Aber ich dachte nur so, wow, hier den Tag zu arbeiten, das kostet
8 Stunden schon lang werden.
Genau, das war also da mein größter Respekt. Ja.
Cool. Was stehen jetzt bei dir nur, stehen noch Projekte an? Also jetzt haben wir ja schon gesprochen, dass deine App, du hast 3 Bücher geschrieben, es gibt Live-Auftritte, zusätzlich arbeitest du auch ganz regulär natürlich nur als
Stimmt,
Kinderarzt.
Stimmt, ja, das vergessen alle, also, ich bin genau, Kinderarzt, ich arbeite jetzt, in der Praxis, ja. Und bin Kinderarzt. Jetzt aktuell vielleicht nicht, weil ich, aber sonst, ja, bin ich in der Praxis und genau, ich war ja auf Tour, das waren so 4 Termine, Berlin, Hamburg, Stuttgart und München, wo einfach so eine Bühnenshow, auch lustig und informativ, und die geht weiter. Also da haben wir jetzt so das Go und jetzt reisen wir so ein paar andere Städte in Deutschland, steht noch nicht ganz fest wo, vielleicht auch ins Ausland, mal Wien wollen ganz viele, mal schauen.
Nach Wien, nach Österreich?
Genau.
Schön.
Aber ganz viele haben gesagt, weil ich habe ganz viele Follower aus Österreich und die haben gesagt, oh, kommt auch mal hierher nach Wien oder so, dann könnte man das verbinden mit einem Wochenende und dann gehen wir da hin und so. Also da sind wir auch im Austausch. Also das geht weiter, wahrscheinlich cool. Ende des Jahres, Frühjahr, und dann kommen immer wieder neue Sachen zwischendrin.
Für 2025.
So. Genau, ne? Also jetzt dieses Jahr im Oktober, November wahrscheinlich ein paar Termine und dann Anfang des Jahres. Deswegen mal schauen. Also es kommt immer wieder was Neues.
Ja, mega. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon jetzt ganz viel Spaß weiterhin.
Dankeschön.
Man merkt, dass du das sehr, sehr brennst dafür. Dass es schon eine Leidenschaft ist, dein Beruf.
Dankeschön. Also ich glaube, wenn das nicht so wäre, dann also wenn es keinen Spaß machen würde, würde ich es nicht machen. Ja. Ne, ich bin da sehr, sehr egoistisch und so.
Das soll es ja auch sein.
Genau, ne? Und wie gesagt, ich kann von heute auf morgen einfach aufhören. Ich habe meinen ganz normalen Job, aber es macht mir Spaß. Und ich sehe auch, dass ganz viel zurückkommt von den Eltern und von den Kindern. Leute, die ich gar nicht kenne, dass man die trotzdem erreicht. Und deswegen, und das ist irgendwie echt cool. Und deswegen freut es mich, dass das so gut ankommt.
Ja, mega. Sehr schön. Ja, Vitor, wir wären ja nicht bei Chaos und Kekse, hätten wir nicht, also bei unserem Podcast Chaos und Kekse, hätten wir nicht eine Frage vom vorherigen Gast mitgebracht. Unser vorheriger Gast, im Grunde waren es 2, nämlich unsere Geschäftsführung, der Florian und der Julian Meyer. Und der Florian hat sich eine Frage überlegt, die spiele ich dir jetzt einfach mal vor. Was würdest du anders machen?
Was würde ich anders machen?
Also würdest du etwas anders machen?
Also wenn ich zurück in den Kindergarten, also ich verstehe es jetzt so, dass ich nicht in den Kindergarten gehe, sondern einfach, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Ich würde tatsächlich nichts anders machen. Weil das
wow.
Also natürlich sagt man, oh, da, es gibt natürlich, könnte man jetzt 1000 Kleinigkeiten, ne? Ob die dann am Ende so viel ausschlaggebender sind, ne? Aber ich glaube, ich bin ja die Person heute, aufgrund der ganzen Höhen und Tiefen, die man in seinem Leben erlebt hat, auch wenn es kleine Sachen sind, die einen total geärgert haben, ne? Könnte sagen, oh, ich hätte so gern mein erstes Auto nicht geschrottet oder das oder sonst was, ne? Und das war eine Riesenrechnung und sowas, ja, aber letztendlich wäre ich dann vielleicht nicht der heute, ja, wenn das nicht passiert wäre. Und ich bin momentan heute so zufrieden mit allem, was ich mache und mit meinem Leben, sodass ich nichts anders machen würde. Vielleicht eine Sache, das ist jetzt sehr privat, meine Mutter ist ja verstorben, da war ich 17 und vielleicht die Zeit, wenn ich wüsste, sie wird dann und dann vielleicht versterben oder so, wenn ich ja schon mal erlebt habe, die Zeit ein bisschen noch intensiver vorher genießen oder noch anders, nochmal mehr zu schätzen wissen, das vielleicht schon, aber alles andere würde ich nicht ändern oder anders machen, weil man, wie gesagt, ich bin der ich heute bin, weil ich das alles erlebt habe.
Ja, schön. Wow. Also so will man wahrscheinlich auch später irgendwann mal, wenn wir alt und faltig sind, aufs Leben zurücksehen,
ja,
oder?
Und ich bin schon ein bisschen faltig, schön, aber...
Ja, also richtig schöne Einstellung.
Ja.
Hast du eine Frage mitgebracht für unseren nächsten Gast? Ich darf dir leider noch nicht verraten, wer es ist.
Ach so, stimmt.
Aber
ich würde gerne wissen, weil ich ja auch Kinderarzt bin, was ist die schönste Erinnerung, die die Person mit ihrer Familie, ob es jetzt die aktuelle Familie ist oder als sie ein Kind war, selbst mit ihren Eltern hatte, was ist so die schönste Erinnerung, die sie damit verbindet?
Schön. sind oft die Kleinigkeiten, gell? Die
kleinen Erinnerungen. Kann auch was Kleines, so ist es. Kann auch was ganz Kleines sein. Ich war da und da und wir waren in einem kleinen Ort und haben Eis gegessen. Das war super. Oder sowas ganz Kleines, nichts Riesiges, kein großer Urlaub oder so. Sehr unterschiedlich und das würde mich tatsächlich interessieren.
Ja, mega. Cool. Ja, dann darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir. Du warst wirklich ein ganz toller Podcast-Gast.
Dankeschön. Kann ich nur zurück, also nicht Gast, aber du bist ja die Moderatorin. Vielen, vielen Dank,
vielen
Gastgeberin.
Dank.
Genau, vielen Dank.
Ja, dann genießt noch jetzt deine Zeit im The Grand Green.
Dankeschön.
Lasst es euch noch ein bisschen gut gehen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht wieder irgendwann zusammenkommen und ein weiteres Update bekommen über all die Projekte, die vielleicht noch folgen.
Noch ein Buch oder so, mal gucken.
Die nächsten 17 Bücher, die du noch schreiben wirst.
Oh Gott, ich habe eigentlich nach dem ersten Buch gesagt, ich schreibe es nie wieder.
Echt?
Ja, das war der absolute Horror, weil ich bin nicht so der Schreiber, so, ne? Ich bin der Reder. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, als dieses Buch fertig war, weil es ist so kompliziert, hin und her schicken der Texte, dass ich gesagt habe, nein, ich schreibe nie wieder ein Buch. Gut, ich sage niemals nie, sage ich jetzt.
Ja, stimmt,
lieber.
Stimmt. Also, wir brauchen es ja jetzt bis zum Team. Oder
genau, jetzt sagen alle schon, ja, was ist jetzt mit den Teenies, die Teenies brauchen? Da habe ich gesagt, oh Gott, lasst mir ein bisschen Zeit, erstmal mal schauen. Genau.
Ja, und wir dürfen dann noch ein Buch oder mehrere Bücher sogar verlosen.
Genau, stimmt. Genau.
Sollte man nur erwähnen vielleicht.
Genau.
Du hast uns Bücher mitgebracht, vielen Dank nochmal dafür.
Genau. Weil wer mich kennt, weiß, ich habe das, viele unterschreiben Bücher und verlosen sie. Ich habe das bisher noch nie gemacht. Eigentlich habe ich es noch nie gemacht. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, jetzt muss das mal anfangen. Ach, irgendwie
cool.
Die Leute wollen das mal. Was ich mache, ist, dass ich in Buchhandlungen manchmal gehe, wenn ich irgendwo in der Stadt bin und dann unterschreibe ich dort die Bücher. Also ich frage nach.
Ach, wirklich?
Das mache ich. Und dann so als Überraschung für die Leute. Aber jetzt habe ich ein paar Bücher dabei. Genau, ich habe 3 Bücher von dem neuen Buch dabei und 2 von dem älteren Buch, von dem ersten. Und die sind unterschrieben von mir und die können wir hier verlosen.
Da freuen wir uns sehr drauf. Und ich denke mal, alle, die uns folgen und alle, die dir folgen, die werden sich noch viel mehr drauf freuen.
Genau, also wer es mitbekommt, cool. Ich werde auch auf jeden Fall darauf hinweisen, weil ich glaube, viele wollen vielleicht das auch haben und wollen da mitmachen. Und deswegen habe ich gedacht, komm, definitiv. Das verbinden wir doch. Das ist doch super.
Ja, cool. Vitor, vielen Dank
danke,
für deine
danke
Zeit.
Danke für die Einladung.
Und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Chaos und Kekse, der Familux-Podcast.